Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Wie immer, willkommen Jannis.
Hallo Dennis.
Ah, ich sehe dich und du siehst halbwegs frisch aus.
Ja, das täuscht.
Na toll. Hast du viel Kaffee gehabt?
Ja, immerhin. Aber auch viele Nächte im Labor und ja. Frisch ist vielleicht das falsche Wort dafür dann.
Ja, dann starten wir auch einfach mit dem Podcast, dann kannst du dich danach schlafen legen oder wieder ins Labor. Ja, na klar, dann schläfst du da einfach ein bisschen, oder?
Genau, weil es so gemütlich ist.
Ich glaube, heute ist eine spannende Folge, eine tolle Folge. Wir hatten schon eine Folge über Emmy Noether aufgenommen und haben damals schon gesagt, wir werden wahrscheinlich weitere Folgen der Reihe bringen, wo wir über historische Frauen in der Physik reden und was sie so geleistet haben. Vor allen Dingen, weil wir damals schon festgestellt haben, dass das im Kontext der Physiker, also der männlichen Physiker, historisch ein bisschen, dass die Frauen da ein bisschen untergehen, gerade weil zu der Zeit sie ja größtenteils noch nicht mal berechtigt waren zu studieren oder dann Professorin zu werden und so weiter, dass das einfach dann auch nicht so übertragen wurde, was dann wirklich von den Frauen im Hintergrund dann meistens dann auch geleistet wurde. Und deswegen ist diese Serie, glaube ich, extrem spannend. Und wir machen heute mal weiter, und zwar mit Lise Meitner. Und bevor wir da zu kommen, wie immer, ein paar Fragen von euch. Ja, ich glaube, es hält sich heute in Grenzen, aber ihr habt uns ein paar spannende Sachen geschickt. Ein paar haben wir auch nebenbei schon so beantwortet, quasi schriftlich. Aber ein paar, denke ich, sind spannend genug, dass sie es hier auch verdient haben, im Podcast vorgelesen und dann von uns besprochen zu werden. Oder nicht ganz vorgelesen, aber vielleicht von mir zusammengefasst. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wie immer, E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook, physikgeplänkel, da solltet ihr uns finden. Und da könnt ihr Fragen schicken, Themenvorschläge uns schicken, und ihr könnt auch gerne bei unserer Themenabstimmung mitmachen, die immer noch läuft. Das heißt, da könnt ihr, ja, da ist eine Liste von verschiedenen Themenvorschlägen, die wir so auf dem Schirm haben. Und da könnt ihr sagen, was ihr davon besonders gerne so als kommende Folge hören würdet. Und da können wir uns ein bisschen daran orientieren, was unsere Zuhörer denn so am liebsten hätten. Das hilft uns auf jeden Fall. Wir kommen mal zu der ersten Frage von Ulrich. Und der bezieht sich so ein bisschen auf eine Folge, die wir vor, ich glaube, 2, 3 Folgen mal hatten, nämlich die über Zufall. Ich glaube, vor 2 Folgen hatten wir das, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Da haben wir auf jeden Fall über Zufall gesprochen und wie man Zufall überhaupt erzeugen kann. Gibt es überhaupt wirklich einen Zufall oder gibt es nur etwas, was man Pseudo-Zufall nennt? Und er sagt, ja, das hat ja auch irgendwie was mit Determinismus zu tun. Ja, wenn es reinen Zufall gibt, ist es dann überhaupt möglich, dass es so ganz klassischen Determinismus geben kann? Also dieses Bild von Determinismus, dass wenn man den Zustand jedes Systems zu einem Zeitpunkt im Universum kennt, dass man dann quasi den Folgezustand zu jedem anderen Zeitpunkt berechnen kann. Also ich kenne ein Teilchen und ich kenne zum Beispiel seinen Ort und seinen Impuls, und dann kann ich den Ort des Teilchens zu jedem anderen Zeitpunkt bestimmen. Und er sagt, er hat mal gehört, eine Sendung auf Arte, schreibt er, glaube ich, angesehen, wo gesagt wurde, dass es aktuelle Forschermeinung sei, dass es dass es Determinismus gibt im Universum, dass der auf alle Systeme angewendet werden kann. Dass allerdings schwarze Löcher und das sogenannte Informationsparadoxon diesen klassischen Determinismus zugrunde machen, dass sie den zerstören. Und er wundert sich, weil er sagt, wenn, so wie wir das sagen, es Zufall gibt, dann müsste ja allein das schon den Determinismus kaputt machen. Also alleine, dass es klassischen reinen Zufall gibt, und heißt ja, es gibt nicht diese Vorbestimmtheit und man weiß genau, was rauskommt, sondern das System entscheidet sich ja dann erst in der Zukunft, ob es jetzt nach A oder nach B geht, quasi. Und ich kann vielleicht mal anfangen mit einer Antwort. Ich glaube, du hast im Prinzip in allem recht, was du so sagst. Die einzige Sache, die wahrscheinlich falsch verstanden wurde bei der Sendung, ist zumindest hoffentlich, dass es wirklich um so klassischen Determinismus geht. Das heißt, dass die sprechen über Determinismus, der noch nicht die Quantenwelt mit einbezieht. Denn ja, die Quantenwelt mit der Heisenbergschen Unschärferelation und sowas, das bricht im Prinzip sofort den klassischen Determinismus, den man so kennt. Ja, das sagt sofort, okay, wir haben da irgendwelche diese zufälligen Entscheidungen, diesen reinen Zufall mit drin. Und dann kann es so auch eigentlich keinen Determinismus geben, der aufrechterhalten wirkt. Außer man hat sowas wie verborgene Variablen, also dass es in Wirklichkeit gar kein reiner Zufall ist. Man versteht es noch nicht so richtig, aber das kann man mittlerweile eigentlich ausschließen. Und deswegen ist eigentlich der aktuelle Stand der Dinge, dass es diesen klassischen reinen Determinismus nicht gibt. Und aber würde es, also würde man die Quantenmechanik rauslassen und es einfach sich nur klassisch angucken, ohne diese ja, Vorfälle im ganz, ganz Kleinen, dann wäre es schon so, dass eventuell sogar schwarze Löcher das brechen könnten, den Determinismus. Und das ist wahrscheinlich die Aussage, die da getroffen werden sollte. Das heißt, selbst wenn man klassischen Determinismus betrachtet, ohne die Quantenmechanik, reichen schwarze Löcher, weil die ja Informationen eventuell vernichten. Das ist dieses Informationsparadox. Das heißt, man kann quasi, wenn man in die Vergangenheit zurückgucken will, kann man gar nicht mehr sagen, wo war ein Teilchen, wenn es jetzt hinter dem Ereignishorizont ist, mehr oder weniger. Und damit geht sogar dieser klassische Determinismus verloren. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Form des Determinismus mehr, wenn man sowohl die Quantenmechanik einbezieht, als auch schwarze Löcher und dass sie eventuell Informationen zerstören können, was noch nicht ganz klar ist. Ja, da wird noch hingeforscht, Stichwort Hawking-Strahlung, haben wir gerade im Podcast-Folge Information ein bisschen mehr drüber erzählt, glaube ich. Janis, hast du noch was beizutragen?
Ja, vielleicht noch zum Abschluss dazu, wenn man sowas hört wie aktuelle Forschermeinung, das ist immer so ein bisschen schwierig bei solchen Themen, weil es ja doch sehr viele verschiedene Meinungen gibt und gerade solche Geschichten wie Determinismus und Zufall und vielleicht auch dann Entscheidungsfreiheit, das sind ja Themen, die nicht wirklich gelöst sind, wo man nicht wirklich Gewissheit hat oder sehr gutes Wissen darüber hat, was da eigentlich passiert und was dahinter steckt. Da ist es dann schwer zu sagen, das ist die Forschermeinung. Da gibt es halt wirklich verschiedene Lager und die diskutieren sehr viel darüber und so eine wirkliche Antwort hat man halt noch nicht.
Gut, wenn dann noch weitere Fragen sind, schreib uns einfach nochmal. Ich habe ja eine Frage oder zwei Fragen insgesamt von zwei Leuten aus Instagram, aus unserem Instagram-Account, die uns als DMs erreicht haben. Bei einer muss ich sagen, die hätte ich eigentlich letzte Woche vorlesen wollen. Ich glaube, ich habe es mal wieder geschafft und habe das Ganze angekündigt mit, ja, der liebe Axel schreibt uns zwei Fragen auf Instagram und dann habe ich nur eine davon beantwortet oder haben wir nur eine davon beantwortet und die zweite habe ich einfach unterschlagen. Und das tut uns leid und die möchte ich jetzt dann nachholen am besten. Und zwar fragt die Frage geht um Astronomie und er sagt, die erdähnlichen Planeten haben eine klar definierte Oberfläche, die man beobachten kann. Die Gasplaneten erscheinen ebenfalls mit einer klar definierten Oberfläche, obwohl ja das Gas zur Oberfläche hin immer dünner werden müsste und somit die Gasplaneten mit einer weich verschwommenen Oberfläche erscheinen müssten. Wieso ist das nicht so?
Ja, das ist eine etwas vielschichtigere Antwort. Gasplaneten bestehen ja aus Gas, aber auch aus festen Partikeln, die da in diesem Gemisch aus Gas und allem schweben. Und das kann man ja dann als Wolken sich zum Beispiel vorstellen. Und wenn ich mir so eine Wolke angucke, die hat ja auch keine große Dichte, ist ja kein festes Material und trotzdem hat die relativ scharfe Grenzen. Das heißt, wenn ich auf so einen Gasplaneten gucke, der mit Wolken bedeckt ist, werde ich schon eine relativ scharfe Grenze sehen können. Selbst wenn das eigentlich ja ein etwas fließenderer Übergang ist. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch dieser Wechsel zwischen, es ist so dicht, dass es noch sichtbar ist und es ist so dünn, dass es nicht mehr wirklich sichtbar ist. Diese Grenzschicht, wenn man das so bezeichnen möchte, wird nicht sehr dick sein im Vergleich zu diesem riesigen Planeten. Das heißt, wenn man nicht sehr genau hinguckt, wird man auch da einfach das nicht erkennen können, diesen Unterschied zwischen, okay, hier wird's langsam dünner und ich gucke mir aber diesen ganzen Planeten an, dann fällt das einfach nicht auf. Das ist genauso, wie wenn ich die Erde aus der Entfernung angucke, da sehe ich ja auch nur diese Kugel und diese dünne Atmosphäre da drauf, wo es halt langsam dünner wird, das fällt dann kaum noch auf. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Und wenn man bei den Gasriesen sehr genau hinschaut, dann kann man auch so ein bisschen in die Tiefe sehen. Also man sieht dann wirklich verschiedene tiefe Schichten mit verschiedenen Stoffen, die da in der Luft hängen. Das ist ein bisschen einfach gesagt, aber die da als Wolken sich bewegen. Also man kann da schon ein bisschen reingucken. Und ich glaube, das Dritte, was noch ganz interessant ist, selbst wenn ich etwas habe, was so teiltransparent ist, also wo ich in eine gewisse Tiefe reingucken kann, werde ich als Eindruck in meinen Augen eine bestimmte Tiefe sehen. Also ich werde nicht sehen, es wird langsam tiefer, sondern ich sehe quasi eine effektive Eindringtiefe, wenn man das so sagen möchte, in die ich schauen kann. Das kann man sich zum Beispiel bewusst machen, wenn man die eigene Haut anschaut. Da denkt man ja auch, das ist eine Oberfläche, die ich da sehe. Aber ich kann ja auch so ein bisschen in die Haut reinschauen. Und das am Ende hat man trotzdem den Eindruck, dass man eine feste Oberfläche hat, weil das Auge und das Gehirn einem dann das quasi aufintegriert, diese ganzen das ganze Licht, was aus verschiedenen Schichten kommt und dann einem so eine effektive Oberfläche vorgaukelt. Und dann denkt man, okay, das ist jetzt genau die Oberfläche. Aber in Wirklichkeit hat man auch ein Stück weit reingeguckt und ein Stück tiefer reingeguckt und ein Stück weniger tief reingeguckt. Und das vermischt sich dann zu so einem Eindruck, dass es trotzdem relativ scharf begrenzt ist.
Ja, ja, meine Hauptantwort wäre an der Stelle aber wirklich, dass im Prinzip diese Übergangsphase einfach so viel kleiner ist als der Radius des Planeten selber, sodass man das quasi nicht wahrnimmt. Also es wird einfach so, es geht so schnell von nicht mehr, von nicht durchdringbar bis zu, da bin ich quasi schon im freien All und da sehe ich keine Teilchen mehr oder keine Gasmoleküle oder so mehr, dass man diese ganz kleine Phase dazwischen einfach nicht wahrnehmen kann. Dann hat uns noch eine Frage von Diana erreicht, auch per Instagram. Und ich fasse das mal zusammen. Sie hat zum Beispiel von Quasaren gehört, die extrem hell leuchten und extrem viel Energie aussenden. Und da waren dann so Angaben drin, wie zum Beispiel, dieser Quasar strahlt 580 Mal mehr Energie aus als unsere Galaxie. Und sie fragt jetzt, ja, wie kann man diese Angabe überhaupt treffen? Also woher weiß man die Vergleichsgröße? Woher weiß man denn, wie hell eine Galaxie ist oder wie hell unsere Galaxie ist? Wie kann man sowas bestimmen? Wie kann man sowas berechnen?
Ja, da geht man einfach von Leuchtkraft aus, also wie viel Licht oder im allgemeineren Sinne Licht, also im sichtbaren Bereich, im UV-Bereich und alles zusammengenommen, wird von so einer Galaxie ausgestrahlt und wie viel wird von so einem Quasar ausgestrahlt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel eine weit entfernte Galaxie anguckt mit dem Teleskop, dann habe ich ja eine gewisse Leuchtstärke, die ich da sehe. Und das ist jetzt mein Gesamtenergie-Output in meine Richtung, der im Optischen stattfindet. Und wenn ich einen Quasar sehe, kann ich das natürlich dann einfach vergleichen. Und ich weiß nicht, ob bei den Angaben typischerweise auch alles andere, was man noch so messen kann, im, wie gesagt, UV-Bereich, Gammastrahlenbereich, Röntgenbereich mit dazugenommen wird und das dann alles aufaddiert wird. Ich würde vermuten, ja, weil Quasare ja in sehr vielen, also sehr, sehr hochenergetische Strahlung unter anderem aussenden. Und dann kann man das halt, wie gesagt, vergleichen einfach mit dem, was man beobachten kann. Und für unsere Galaxie ist es natürlich so, dass wir einen ganz guten Teil von der Galaxie direkt beobachten können und damit sagen können, wie viel Energie wird denn da abgestrahlt, wie hell leuchten die ganzen Sterne, die wir sehen. Und wir haben ja auch eine Idee, wie viele Sterne insgesamt in unserer Galaxie sind. Also kann man das so ein bisschen extrapolieren, wie viel Leuchtkraft unsere Galaxie insgesamt hat, also wie viel Licht oder wie viel elektromagnetische Strahlung sie abstrahlt. Und dann kann man das eben ins Verhältnis setzen zu dem, was man von so einem Quasar sieht.
Gut, wenn dann noch weitere Fragen sind, schreibt uns gerne einfach nochmal. Oder wenn wir irgendwas vielleicht nicht vollständig verstanden haben oder so, kein Problem, lasst es uns wissen. Wir hoffen, das hat ein bisschen geholfen. Und ich würde sagen, Janis, wir gehen einfach schon direkt rüber, damit du wieder ins Labor kannst. Genau. Nein, wir haben natürlich hier erst die Ruhe weg, so ist es nicht. Ja, wir können uns auch gleich nochmal einen Kaffee holen zwischendurch. Heute geht es um Lise Meitner. Und das ist natürlich schon wichtig und ja auch essentiell gewesen für unser Verständnis von Atomkern im Prinzip. Das ist das, was ihr Hauptfeld war. Sie war theoretische Physikerin und hat eigentlich so bei der grundlegenden Beschreibung von Atomkern und dann auch bei der Atomspaltung mitgeholfen.
Ja, und ganz klar war das natürlich nicht, dass sie da mal hinkommen würde, denn sie hatte wie viele Frauen in der Zeit mit sehr vielen Hindernissen zu kämpfen. Sie wurde ja 1878 geboren in Wien. Und ein Detail, was noch später wichtig wird, ist, dass ihr Vater oder ihre Eltern jüdisch waren. Das hat ihr dann noch einige Probleme eingebracht später.
Aber man kann sich denken, warum das wichtig wurde.
Genau. Aber in der ersten Zeit in ihrem Leben war das Hauptproblem, dass sie eben eine Frau war und deswegen nicht aufs Gymnasium konnte damals, sondern nur auf einer Bürgerschule ihren Abschluss machen konnte. Und da so in Richtung Französischlehrerin gegangen ist. Und dann im Selbststudium sich das Abitur, das ja in Österreich Matura ist, zugelegt hat, also sehr viel Eigeninitiative gezeigt hat, um doch ihre Träume zu verfolgen, auch gegen diese Widerstände, die es damals noch gab. Und dann hat sie auch anfangen können, an der Uni Wien zu studieren, bei Ludwig Boltzmann, der ja auch sehr bekannt ist, sehr viele Beiträge in der Thermodynamik zum Beispiel gebracht hat, und hat dann da eben Physik, Mathematik und Philosophie studiert und ist dann da schon in die Richtung Radioaktivität, was ja ein heißes Thema zu der Zeit war, gegangen. Und hat dann auch also wirklich studieren können und auch promovieren können. Sie war da die zweite Frau, die da in Physik promoviert hat. Es ist schon eine sehr starke Leistung, eben gerade in dieser Zeit sich da so durchzusetzen. Und das war so der Anfang ihrer Karriere, wo sie dann trotz dieser Widerstände eine richtige Physikerin geworden ist, einen Doktortitel hatte und dann eben versucht hat, in die Welt der Forschung einzutauchen und da ihre Beiträge zu leisten.
Ja, nach ihrer Promotion, das war ja 1906, wollte sie dann 1907 nach Berlin gehen, um vor allen Dingen bei Vorlesungen von Max Planck zuhören zu können. Das Problem war, dass man ja in Berlin zu der Zeit noch keine Frauen zugelassen hatte zum Studium. Das heißt, sie durfte allgemein eigentlich auch gar nicht dazuhören bei den Vorlesungen, musste sich immer durch den Hintereingang reinschleichen und aufpassen, dass sie quasi nicht so wahrgenommen wird als Frau und so. Das ist extrem hart, muss extrem hart gewesen sein. Und man kann sich denken, dass dann nur die wenigsten Frauen überhaupt ja sich das zumuten wollen und dann diese wissenschaftliche Karriere quasi zu gehen. Sie hatte da ein bisschen Glück, dass sie da auch den Chemiker Otto Hahn kennengelernt hat, mit dem sie dann später eigentlich komplett die ganze Laufbahn zusammengearbeitet hat. Und die beiden haben dann nachher zusammen auch mehr oder weniger diese ganzen Theorien über Atomkerne und dann auch Experimente über Atomkerne durchgeführt. Das heißt, das war ganz wichtig, dass sie den dann in Berlin kennengelernt hat.
Ja, sie haben dann in der Zeit den radioaktiven Rückstoß entdeckt und mit der sogenannten Rückstoßmethode haben sie dann angefangen, radioaktive Nuklide zu entdecken und waren damit sehr erfolgreich. Ab 1909 wurde die Situation auch so ein bisschen besser, da durften auch Frauen in Preußen dann studieren, also in Berlin, und dann hatte sie so ein bisschen eine offiziellere Stelle an dem Institut, also konnte da auch wirklich offener forschen und hat dann eben sehr viele interessante Leute kennengelernt, Marie Curie und Albert Einstein zum Beispiel. Sie wollte ursprünglich auch bei Marie Curie in Paris arbeiten, aber hat da keine Stelle bekommen, deswegen ist sie ja nach Berlin gegangen, und im Nachhinein war das schon großer Glücksfall, weil eben Otto Hahn ein sehr fähiger Chemiker war. Und die haben sich halt sehr gut ergänzt. Das heißt, sie hat sehr viel Ideen gehabt, was man machen könnte, und hat es dann auch theoretisch beschreiben können. Und er war halt der, der die Sachen sehr gut umsetzen konnte, sehr interessante chemische Methoden drauf hatte, mit denen man dann eben diese Sachen herausfinden konnte, was in der Zeit wohl wenig andere Leute schaffen konnten. Und ja, so ging das dann über die nächsten Jahre weiter, dass sie da zusammengearbeitet haben, dann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, was dann gegründet wurde. Und da haben sie dann wirklich schon sehr gut forschen können und ihre ersten Entdeckungen gemacht. Dann kam natürlich erstmal der Erste Weltkrieg dazwischen, wo sie auch sehr aktiv dabei waren, das auch noch unterstützt haben. Also da war noch so eine gewisse Tendenz zu pro Krieg, also zum Einsatz zum Beispiel von Giftgas. Und sie waren dann auch da an verschiedenen Stellen an der Front. Sie war zum Beispiel dann als Röntgenschwester tätig, also hat ihr Wissen da eingesetzt, um dann Leuten im Lazarett zu helfen. Und als es dann vorbei war, sind sie wieder nach Berlin zurückgekehrt und haben dann weiter geforscht. Und interessanterweise hat sich das dann später umgekehrt. Also da waren sie noch sehr für den Krieg und haben das unterstützt. Und später wurde sie dann zur vollen Pazifistin. Und auch Otto Hahn hat immer abgelehnt, die Entdeckungen für militärische Zwecke zu nutzen. Und sie hat sich bis zum Tod dafür eingesetzt, eben für ein friedliches Zusammenleben und auch für friedliche Nutzung von allen ihren Entdeckungen.
Es geht dann 1922 weiter, wo sie dann wirklich auch habilitieren konnte und dann auch 1926 wirklich als außerordentliche Professorin wirklich das erste Mal arbeitet. Und man kann sich denken, dann die nächste schwierige Phase kommt dann während der Zeit, als die Nationalsozialisten dann in Deutschland die Macht übernommen haben. Und am Anfang dachte sie noch, das betrifft sie im Prinzip nicht und das ist auch relativ weit weg. Problem wurde es dann, als Deutschland Österreich vor allen Dingen annektiert hat, 1938, und sie dann auch als gebürtige Jüdin extrem natürlich auf einmal schlagartig gefährdet wurde.
Ja, als Ausländerin sozusagen, also als Österreicherin in Deutschland, hätte sie natürlich immer nach Österreich weggehen können, ohne dann von der Verfolgung in Deutschland betroffen zu sein. Aber wenn man dann plötzlich unfreiwillig eingebürgert wird durch diese Annexion, ist das natürlich eine ganz andere Situation und deswegen wurde es dann schon sehr gefährlich für sie. Und da war dann wieder Otto Hahn zum Glück zur Stelle, der mit einem niederländischen Chemiker Dirk Koster zusammen dafür gesorgt hat, dass sie heimlich ausreisen konnte. Also sie haben sie dann über die Niederlande und Dänemark nach Schweden gebracht, wo sie dann in Sicherheit war und glücklicherweise auch am Nobel-Institut weiterforschen konnte. Das heißt, sie haben mir dann einen Weg eröffnet, wie sie ihre wissenschaftliche Karriere weiterverfolgen konnte, obwohl sie so unter Gefahr war, verfolgt zu werden und da wirklich Probleme zu bekommen. Und glücklicherweise hat auch diese Distanz, die jetzt bestand zwischen Otto Hahn, der ja in Berlin geblieben ist, und ihr, die in Stockholm war, das hat nichts davon verhindert, dass sie trotzdem zusammenarbeiten konnten und eben weiter Entdeckungen machen konnten.
Ja, es hätte vielleicht was verhindern sollen. Ja, also Otto Hahn musste sich dann natürlich schon hat sich schon ein bisschen in Gefahr begeben, dass er da wirklich konkrete Forschungsergebnisse bespricht und teilt mit einer Jüdin im Ausland. Das ist natürlich ein Problem gewesen an der Stelle. Da musste er schon aufpassen und zum Glück ist da nichts passiert. Ich denke, an manchen Stellen war es nur sehr knapp, dass da es nicht für Otto Hahn auch hätte schlimmer kommen können und dass sie ihn vielleicht dann doch weggeschleppt hätten ins KZ oder so. Das heißt, er hatte einiges riskiert, um weiterhin mit ihr zusammenarbeiten zu können. Er weiter in seinem Labor, wo er dann Radiochemie wirklich machen konnte, angewandte Radiochemie. Und sie in Schweden, wo sie dann wirklich im Prinzip die theoretischen Grundlagen und die Berechnungen zu seinen Experimenten machen konnte. Das heißt, so war ein bisschen die Zusammenarbeit. Sie hat ihm gesagt, hier, das und das habe ich berechnet, mach doch mal bitte dieses Experiment, um das zu überprüfen. Oder er sagt, ich habe das und das probiert, kannst du dazu eine theoretische Grundlage machen oder das mal durchrechnen, wie viel Energie würde ich denn da erwarten? Das heißt, sie hat so ein bisschen diese theoretischen Grundlagen und da kennen jetzt wahrscheinlich die meisten schon die große Formel von Einstein, nämlich E gleich mc². Das heißt, sie war so ein bisschen die Erste, die das jetzt wirklich schon konkret anwenden konnte und dann auch mit dieser Formel quasi berechnen konnte, wie viel Energie zum Beispiel bei einer Spaltung frei werden könnte. Also, dass die Bindungsenergie, die vorher noch da war, dann übergeht in reine elektromagnetische Energie zum Beispiel.
Ja, das war ja dieser bahnbrechende Moment, wo dann Otto Hahn in seinem Labor mit chemischen Methoden Uran untersucht hat, vor allem Uran-239, und dann festgestellt hat, wenn man das mit Neutronen beschießt, dann, ja, er hat es beschrieben als zerplatzt dieses Uran und es entstehen plötzlich andere Stoffe, nämlich in dem Fall Barium und Technetium. Und das kann man ja alles immer radiochemisch, nennt man das dann, nachweisen, weil man erstens Halbwertszeiten kennt, die man untersuchen kann von den Stoffen, die man da jetzt mit chemischen Methoden isoliert hat. Und weil man eben auch mit anderen chemischen Reaktionen nachweisen kann, welche Stoffe da jetzt beteiligt waren. Und er hat sich gewundert, dass plötzlich aus dieser Uranprobe andere Materialien mit anderen Halbwertszeiten herauskommen. Und hat sie dann gefragt, dass sie das untersuchen kann, also erklären kann, aber auch wirklich theoretisch untersuchen und dann veröffentlichen kann. Und das war eben große Moment, wo er diese bahnbrechende Entdeckung an allen seinen Vorgesetzten und allen Kollegen vorbei nach Schweden geschleust hat, wo sie dann die Erste war, die das untersuchen konnte und dann auch veröffentlichen konnte. Und das war eben der Moment, wo man die Kernspaltung entdeckt hat. Also er hat mit praktischen Methoden die Kernspaltung entdeckt und sie war die Erste, die verstanden hat, was da vor sich geht, konnte das dann theoretisch erklären und eben auch die Energie berechnen, die da frei wird. Und das war eben die Grundlage für alles, was danach in der Kernphysik gefolgt ist. Und das war auch die Grundlage dafür, dass Otto Hahn dann den Nobelpreis in Chemie bekommen hat. Und ich würde sagen, auch verdient. Da gibt's jetzt viele Diskussionen drüber, wie das dann damals genau gelaufen ist. Aber laut ihren Aussagen war er ein sehr, sehr fähiger Chemiker und ohne ihn hätte das nicht funktioniert. Und er hat halt diese praktische Entdeckung gemacht und dafür verdient den Nobelpreis in Chemie bekommen. Was aber sehr schade ist, historisch gesehen, ist, dass sie hat dann mit ihrem Neffen Otto Frisch zusammengearbeitet in Schweden, dass die beiden nicht den Physiknobelpreis bekommen haben für eben diese bahnbrechenden theoretischen Entwicklungen und Entdeckungen. Und das ist so ein bisschen die Tragik an der Geschichte.
Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, was da überhaupt chemisch grundsätzlich passiert, oder wollen wir das Ganze sparen? Wir sind ja eigentlich ein Physik-Podcast, ne? Warum hat er überhaupt einen Nobelpreis in Chemie bekommen? Man könnte sich fragen, ist Kernspaltung, ist das nicht komplett Physik? Und im Prinzip geht es hier nicht nur um die Kernspaltung selber. Ja, da nehme ich einfach Neutronenquelle, egal wie stark die jetzt ist, und halte die auf so ein Uranstück, dann habe ich das Ganze. Im Prinzip, ja, mit schlechtem Wirkungsquerschnitt und nur ganz selten und so. Und das ist eben genau das Problem. Man muss das ja nachher irgendwie nachweisen. Man muss ja beweisen, dass man eine Kernspaltung hatte. Und das erfordert dann die Chemie. Das ist im Prinzip der Teil, wo dann Otto Hahn wirklich geglänzt hat und dann auch den Chemie-Nobelpreis zurechtbekommen hat. Und was da genau passiert und mit welchen Energien das zu erwarten ist und was dann, woraus die Kerne letztendlich wirklich bestehen und wie zusammenhalten und diese ganze Beschreibung, diese theoretische Beschreibung, das ist dann die theoretische Physikseite dahinter, die im Prinzip dann diese Meitner zugeordnet werden können.
Warum da Chemie involviert war, ist ja, weil man verschiedene Elemente hat und die natürlich unterschiedlich chemisch reagieren und die man durch chemische Reaktionen isolieren kann, um sie dann zum Beispiel mit einem Geiger-Müller-Zählrohr zu untersuchen, wie viel Aktivität sie haben und welche Halbwertszeit sie haben. Also diese Chemie kommt eben da rein, weil man Elemente unterscheiden möchte.
Genau, also man braucht natürlich erstmal vor allen Dingen irgendwie, wenn man Uran zum Beispiel untersuchen will, ja, gibt normalerweise drei natürliche Uranisotope, wenn ich jetzt Uran habe, Uran 238, 235 und 234, das meiste ist 238er Uran. Und wenn ich jetzt sage, ich will reines Uran haben, dann muss ich erstmal alle Zerfallsprodukte vom Uran irgendwie aus der Probe rauskriegen. Ja. Uran zerfällt ja natürlicherweise einfach radioaktiv, das heißt, es bilden sich dann diese ganze Kette von Tochteratomen und man will jetzt irgendwie erstmal zum Anfang nur reines Uran haben, das heißt diese rein Uranisotope. Und dann weiß man, okay, wenn ich jetzt so einen Klotz habe oder ein leichtes Gemisch von diesen Uranisotopen oder ein Oxid davon zum Beispiel, wo noch nicht diese ganzen Tochter- oder Folgeprodukte drin sind, dann wird das jetzt erst dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann fertig bin mit dieser Isolation, wird es anfangen zu zerfallen, standardmäßig. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig mache und es dann zu diesem Zeitpunkt mit Neutronen beschieße, mit einer Neutronenquelle, und die waren damals noch viel schwächer als heute, das heißt, man konnte gar nicht so viel Kernspaltung erzeugen, sondern wirklich nur relativ wenig, sodass es schwer nachweisbar war, dann konnte man jetzt quasi direkt nachdem man es mit Neutronen beschossen hat, konnte man gucken, dass man jetzt die Halbwertszeiten der anwesenden Produkte bestimmt. Ja, wenn ich eine Mischung habe von verschiedenen Isotopen mit verschiedenen Halbwertszeiten, dann kriege ich eigentlich, wenn ich mir das Ganze zum Beispiel unter Geiger-Müller-Zählrohr angucke, schön raus, wie viele habe ich da drin und was haben die alle für Halbwertszeiten. Und dann kann ich schön nachher dann auch noch bestimmen, was waren das genau, vor allem mit chemischen Methoden, was waren das genau für Isotope, die ich da drin hatte. Das klappt ganz gut, auch ohne einen Massenspektrometer, den es zu der Zeit noch nicht gab. Ja. Das heißt, wichtig war, dass man nicht zu lange gewartet hat zum Beispiel, weil wenn da jetzt ein Haufen von diesen Tochterprodukten automatisch sich bildet, weil ich zu lange warte, nachdem ich reines Uran habe, dann ist die Aktivität dieser Tochterprodukte einfach so stark, dass man aus dieser gemessenen Geiger-Müller-Zählrohr-Kurve gar nicht mehr rausbekommt, was ist denn jetzt der kleine Anteil, den ich aktiviert, den ich gespalten habe mit meinen Neutronenbeschüssen. Ja, das heißt, ich musste im Prinzip das Ganze isolieren, dass ich reines Uran habe, alle Töchter weg, dann das Ganze mit Neutronen beschießen und sofort messen, bevor die Töchter wieder so viel wurden, dass es alles andere überstrahlt, weil ich eben ja so eine schwache Neutronenquelle nur hatte. Und da sieht man schon, das ist diese ganze Radiochemie, die steckt da mit drin, diese Trennung, diese Trennverfahren und danach auch diese genauen Nachweisverfahren.
Natürlich vergleicht man auch hinterher das, was man mit einer Neutronenquelle herausbekommen hat, mit einer Probe, die jetzt keine Neutronenquelle hatte. Also einfach das reine Uran und seine Zerfallsprodukte. Und dann kann man auch sehr gut vergleichen, wie unterschiedlich ist das. Und dann sieht man eben genau den Effekt, den die Neutronenquelle jetzt auf diese Probe hatte. In den Jahren nach dem Nobelpreis hat Lise Meitner weiter in Schweden geforscht, war da an der Königlich Technischen Hochschule Leiterin eines einer kernphysikalischen Abteilung und hat auch oft in den USA Gastprofessuren inne gehabt und hat sich in der Zeit auch sehr, sehr viel, wie schon vorher erwähnte, für die friedliche Nutzung eben der Kernenergie, die sie ja entdeckt hat, eingesetzt und eben auch für ein friedliches Zusammenleben sehr stark eingesetzt und ja, hat relativ lange gelebt, ist dann am Ende nach Cambridge gegangen, wo ihr Neffe dann war, Otto Frisch, und kurz nachdem Otto Hahn dann gestorben ist, ist sie dann im Alter von 89 Jahren auch gestorben.
Hat dann doch noch zum langen Leben gereicht, Gott sei Dank. Und man muss sagen, ja, dass sie und Otto Hahn eigentlich, also sie war immer begeistert, das hast du ja auch erwähnt gehabt, von dem Nobelpreis für Otto Hahn. Das war nicht so, dass die beiden da irgendwie im Streit waren, weil er den dann bekommen hat und sie nicht. Sondern im Prinzip haben alle gesagt, es ist ja unverständlich, dass sie ihn nicht bekommen hat, vor allem den in Physik. Und nach der heutigen Zeit wäre es auch, in der heutigen Zeit wäre es auf jeden Fall anders, dass sie ihn auch bekommen hätte. Es ist nicht ganz klar, warum sie ihn nicht bekommen hat, letztendlich, ob es da direkt in Stockholm quasi, irgendwelche Probleme gab mit zwischen ihr und den anwesenden Jurymitgliedern an der Stelle oder ob es doch damit zu tun hat, dass sie eine Frau war zu der Zeit für den Nobelpreis in Physik, was sehr, sehr, ja, das Ganze sehr, sehr unwahrscheinlich gemacht hat. Es gab danach, das hast du vorhin angedeutet, gerade jetzt in der Neuzeit gibt es diverse Feministinnenbewegungen quasi, die sagen, dass Otto Hahn im Prinzip ihr den Nobelpreis geklaut hat, dass er sie bewusst ausgebotet haben soll. Aber ja, also alle historischen Dokumente, die man so hat, sprechen eigentlich eine andere Sprache. Sie hat immer nur positiv über ihn geredet, gesagt, dass er ihn verdient hat, dass das alles so richtig ist. Auch die von ihrem Neffen Frisch und so weiter, alle Botschaften sagen immer, ja, Hahn hat das Ganze verdient, alles super. Wir verstehen alle nicht, warum wir beide ihn nicht bekommen haben, mehr oder weniger. Aber dass er ihn bekommt, ist völlig okay und normal. Und wir gönnen ihm das auch. Das heißt, ich glaube nicht, dass Otto Hahn da irgendwas mit zu tun hat oder irgendwas ausgebotet hat oder so, sondern es war eher dann zwischen ihr und dem Nobelkomitee in Stockholm.
Was ich ganz lustig finde an der Stelle ist noch, also sie hat natürlich noch viele andere Preise später bekommen, unter anderem den Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik. Also ist schon so ein bisschen lustig.
Ja, oh Gott, das ist bitter.
Ja,
bitter, bitter.
Ich glaube, sie hat es trotzdem gefreut, dass sie die Anerkennung bekommen hat. Aber es ist schon lustig, dass er, der ja mit ihr zusammen quasi sein Werk vollbracht hat, für das er dann so berühmt wurde und ein Preis dann nach ihm benannt wurde, dass sie den dann am Ende bekommen hat, ist schon so ein bisschen interessant auf jeden Fall. Aber ja, die waren auf jeden Fall sehr gut befreundet, haben über 30 Jahre gut zusammengearbeitet und wie gesagt, er hat ja wirklich für sie auch sein Leben riskiert und immer dafür gesorgt, dass sie arbeiten konnte und dass sie auch in Sicherheit war. Also ich glaube, ihm dazu unterstellen, dass er sie da ausgebotet hätte, ist schon ein bisschen, ja, nicht so ganz korrekt.
Du hast ja schon vorhin angesprochen, dass sie sich danach dann auch nochmal extrem gegen Kernwaffen und alles, was dann da in dem Zusammenhang quasi entstanden ist, ausgesprochen hat. Das heißt, ja, das ist natürlich alles, basiert alles auf der Grundlage der Uranspaltung, die beiden oder die drei geschaffen haben, wenn man Otto Frisch mit reinnimmt, was man wahrscheinlich sollte. Machen wir nicht denselben Fehler. Aber es ist immer so, dass man später nie, wenn man Grundlagenforschung betreibt und die Natur der Physik irgendwie erforscht, was man dann später daraus machen kann, kann man vorher nicht so richtig sagen. Und die gelten dann aber nicht so, werden nicht im Zusammenhang genannt mit der Erfindung der Atombombe oder sowas. Da haben sie im Prinzip gar nichts mit zu tun. Das kann man klar so sagen.
Ja, sie haben einfach nur die Grundlagen zum Verständnis von Kernphysik gelegt. Und was man hinterher daraus macht, ist natürlich nochmal ganz viel eigene Arbeit von anderen Individuen.
Genau. Ja, ich glaube, es war eine schöne Zusammenfassung über ihr Leben und so ein bisschen über die physikalischen Inhalte. Auch wenn das jetzt nicht zu sehr ins Detail ging. Wir können vielleicht noch mal in einer gesonderten Folge ein bisschen mehr über Atomkerne reden. Ich glaube, wir haben schon mal ein, zwei Folgen darüber, über den Aufbau von Atomkernen. Und mittlerweile versteht man dann noch mal eine Stufe mehr drüber als das, was Lise Meitner damals wusste und berechnen konnte. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Gebiet. Das setzen wir mit auf unsere Liste. Und ja, zur Not freuen wir uns noch über einen Haufen von euren Fragen. Und wir planen auch schon bestimmt in nächster Zeit dann mal die nächste Folge über eine andere große Frau in der Physik. Da sind wir dann gespannt, was dann rankommt, weil vor allem, weil wir es selber noch nicht genau wissen. Man hat natürlich eine kleine Liste im Kopf von berühmten oder von Frauen, die eigentlich berühmter sein müssten, als sie es wirklich sind. Das ist ja das große Problem von historischen Physikerinnen. Gut, ich glaube, das war's von uns, Janis. Was sagst du?
Ja, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt und hoffen, dass ihr da einen guten Einblick bekommen habt, was sie alles geleistet hat und wie viel Widerstände sie auch überwunden hat.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.